Arthur und Squirrel, Kapitel 5. Im Hause Casteller gibt es neue Aufregungen. Casteller hatte sich vom Frühstückstisch erhoben, an dem Fräulein Malva noch mit den Kindern saß. Er war immer ein wenig eilig des Morgens. »Nun haltet gute Freundschaft«, sagte er, den Kindern die Hand bietend. »Und du, Squirrel, vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Unser Gast darf kein Heimweh haben.« »Oh nein, das vergesse ich gewiss gar nie«, versicherte Squirrel. Casteller ging zu seiner Frau hinüber. »Ich kann dir die volle Beruhigung geben, liebe Frau«, sagte er, »dass unser Gast der ruhigste Knabe, ein wohlerzogener und gesitteter Mensch ist. Deine Befürchtungen sind ganz und gar unbegründet. Ich habe die Überzeugung, dass sein Umgang auf die gar so lebhafte Squirrel beruhigend wirken kann. So haben wir uns dann zu freuen über den Besuch. Ich sehe eine Zeit des Friedens und der Stille entgegen, wie unser Haus sie seit langem nicht gekannt hat. Daraufhin nehme ich Abschied von dir, liebe Frau. Auf Wiedersehen.« Kurze Zeit später trat Arthur, von Squirrel geführt, bei ihr ein. Er setzte sich auf ihr Geheiß an das Sofa, auf dem sie lag, und war in all seinem Tun und in seinen Worten so ruhig und geräuschlos, dass Frau Casteller Wohlgefallen an ihm hatte. Sie freute sich auch, sein sinniges Wesen wahrzunehmen, das er ihr von seinem Leben im stillen Pfarrhaus bei Vater und Mutter erzählte. Sie entließ die Kinder bald, nahm sich aber vor, den Jungen öfter zu sich kommen zu lassen, um sich mit ihm zu unterhalten. Eben dachte sie, ob ihr Mann wirklich recht haben könne mit dem Anbruch einer neuen Zeit der Stille und des Friedens in ihrem Hause, als plötzlich ein fürchterliches Gepolter ertönte. Noch mehr, immer mehr. Es war, als wolle das Haus unter Poltern und Gekrach zusammenstürzen. So dröhnte es durch die hohen Gänge. »Wo ist's denn? Was ist denn?« hörte sie Fräulein Malva in großem Schrecken ausrufen. Aufgeregtes Hin- und Herlaufen ließ sich auf dem Gang und Trepp auf Trepp ab vernehmen. Dann ertönte von Neuem das entsetzliche Gepolter, von einem dumpfen, unterirdischen Geschrei begleitet. Fräulein Malva war die Treppe hinaufgestürzt, Frau Suse die Treppe hinunter.
»Welch ein Anfang einer stillen Zeit«, seufzte Frau Casteller auf ihrem Ruhebett, von dem sie sich nicht erheben konnte, um, wie sie es gewünscht hätte, nachzusehen, was geschehen war.
»Es ist Squirrel, glaube ich«, rief Arthur hinauf, als die dumpfen Schreie wieder wie aus einem vermauerten Loch im Treppenhaus ertönten. »Ich weiß wo, ich weiß wo«, rief Frau Suse und kam die Treppe herab. Gleich darauf ertönte Squirrels Stimme in befreiter Weise, jedoch mit verdoppeltem Schreien und Schluchzen. Frau Suse besänftigte die Aufgeregte mit vielerlei Tröstungen, besonders der, dass der Schrecken ja nun vorüber sei. Aber Squirrel rief immer wieder, »Wenn ich erstickt wäre«, und schrie neuerdings auf. Jetzt kam Fräulein Malva entgegengelaufen. »Was ist denn los? Was hast du gemacht?« rief sie halb in Schrecken und halb in Ärger aus, als sie sah, dass Squirrel mit unversehrten Gliedern herankam.
»Ja, ja, wenn sie nur wüssten, wie es war«, schluchzte Squirrel. »Ich wollte die Treppe hinunter, und auf einmal kam der Professor heruntergelaufen und der alte Schrank stand offen und dann, oh, oh«, schrie Squirrel auf.
»Ach was, kein Mensch versteht, was du berichtest«, sagte Fräulein Malva verärgert. »Komm zur Mutter herauf, sie will wissen, was mit dir los ist.«
Squirrel gehorchte. Hier kam nun klar zutage, was sich ereignet hatte. Auf dem Absatz zwischen den beiden Treppen stand ein uralter hoher Schrank, in den Frau Suse gern wenig gebrauchte Dinge hineinsteckte und in dem sie eben herumgekramt und die feste Tür nur angelehnt hatte. Als Squirrel den Professor hörte und er ihr nahe kam, sprang sie in ihrem Schrecken vor ihm in den Schrank hinein und zog die Tür an sich. Das feste Schloss klappte zu und Squirrel war im engen, dunklen Raum eingeschlossen.
Ein fürchterlicher Schrecken befiel sie, niemand werde sie mehr finden und sie müsse ersticken. Sie stieß in ihrer Verzweiflung mit ihren Stiefeln an die Tür, was in den hohen Gängen ein ungeheures Echo erweckte. Dazu schrie sie aus allen Kräften, bis Frau Suse kam und sie erlöste.
»Warum machst du denn solches Zeug, Squirrel?« fragte die Mutter. »Du brauchst dich doch nicht zu fürchten vor dem Herrn Professor, wenn du nichts Böses getan hast. Was sollte er dir denn zuleide tun? Er hätte dich wohl gar nicht beachtet.«
»Oh ja, Mama, vielleicht weißt du's nur noch nicht,« entgegnete Squirrel ernsthaft. »Der Herr Professor ist ein Menschenfeind. Fräulein Malva weiß es.«
»Das hat wohl Fräulein Malva nicht so gemeint, wie du's verstanden hast,« fiel die Mutter ein und beugte damit dem Ausbruch einer großen Erregtheit vor, die sich auf Malvas Gesicht zeigte. »Geh nun zu deinem neuen Spielgenossen, der ja ganz allein ist. Ich will selbst von Fräulein Malva hören, was sie weiß.«
Squirrel ging. Unten im Kinderzimmer saß Arthur, den Kopf auf die Hand gestützt. Er schaute unverwandt nach einem der Bildchen an der Wand.
»Welches gefällt dir gut?« fragte Squirrel eintretend.
»Das mit den Bäumen«, sagte er. »So war es gerade bei uns. So standen die Tannen und die Lärchen bis hinauf, und von oben kamen die Bäche herunter und rieselten schön. Dann war es wieder Frühling. Oh, und dann hörte ich es so rauschen und rieseln vom Garten aus, dass ich hinauslaufen musste zum Lärchenhügel hinauf. Oh, das war schön!«
Arthur legte seinen Kopf auf den Arm.
»Du sollst nicht weinen, Arthur, siehst du. Ich kann schon machen, dass du das hier auch hören kannst,« sagte Squirrel beschützend.
»Sei nicht traurig. Warte, du wirst schon noch fröhlich werden, glaub's mir.«
Squirrel schleppte ihr großes Bilderbuch herbei. »Sieh, hier kannst du viele schöne Bilder sehen und die Geschichten dazu lesen. Warte, ich zeige dir gleich eins.« Mit Geschäftigkeit blätterte Squirrel hin und her.
»Hier«, rief sie erfreut, »hast du das schon gesehen?«
Arthur hatte seine Tränen weggewischt. Er schaute auf das Blatt.
»Nicht auf einem Bild, nein«, entgegnete er, »aber so war es bei uns im Herbst. Jeden Abend trieben die Buben, die auf den Wiesen die Kühe gehütet hatten, diese heim, und jede hatte eine solche Glocke. Das tönte schön, so schön.«
»Siehst du, jetzt wirst du schon wieder traurig«, fiel Squirrel ein. »Du musst schnell etwas anderes ansehen, was dich nicht traurig macht. Such dir etwas. Sieh, ich hab nun etwas zu erledigen. Kannst du ein wenig allein sein?«
»Ja, das kann ich ganz gut«, versicherte Arthur.
Squirrel verschwand.
Auch am Nachmittag hatte Squirrel dringende Geschäfte zu verrichten. Um zu verhüten, dass Arthur sie zu sehr vermisse, brachte sie ihm erst drei andere Bücher, ein großes Kugelspiel und eine Musikdose herbei, damit er sich immer wieder in einer anderen Art vergnügen konnte. Endlich erschien Squirrel freudestrahlend wieder.
»Jetzt komm mit mir, Arthur«, rief sie. »Nun sollst du sehen, ob man bei uns Heimweh haben muss. Komm schnell!«
Sie führte ihn die Treppen hinauf. An der großen Glastür oberhalb der ersten Treppe ging sie, leise auf den Zehen tippelnd, vorüber.
»Da drinnen wohnt der Herr Professor«, sagte sie geheimnisvoll. »Weißt du, der Menschenfeind. Gib recht Acht, dass deine Schuhe nicht krachen.«
Nun ging es eine hohe Treppe hinauf, dann kam eine schöne Estrichdiele, so groß, dass man recht Lust bekommen konnte, darauf herumzujagen. Aber Squirrel hatte das nicht im Sinn.
»Siehst du, dort geht eine lange Treppe noch viel höher hinauf«, zeigte sie mit ausgestrecktem Arm. »Dort musst du aber nicht hinauf, sondern ich allein, und du kannst hier bleiben. Du kannst dich dort auf die kleine Kiste setzen und ruhig warten. Dann kommt's auf einmal.«
»Was kommt denn?« wollte Arthur wissen, aber Squirrel war schon weit oben auf der Treppe und gab keinen Bescheid mehr.
Arthur setzte sich gehorsam auf die Kiste. Es kam nichts. Endlich schrie Squirrel von oben herunter:
»Hörst du denn nichts?«
»Nein«, rief Arthur zurück, spitzte aber die Ohren.
»Ich glaube, die Dachtraufe tropft. Das höre ich«, rief er dann.
Der Tropfen wurde stärker. Es tönte so, als tropfe ein wenig Wasser zu anderem. Arthur wunderte sich. Er blieb ganz still.
»Hörst du denn immer noch nichts?«, rief Squirrel ungeduldig.
»Nichts Besonderes. Vielleicht regnet's ein wenig, das höre ich.«
»So, warte, jetzt kommt's«, schrie Squirrel verheißend. Plötzlich, huhu, Arthur floh in die hinterste Ecke der Diele. Ein voller Wasserstrom ergoss sich über die Treppe nieder und spritzte hoch auf den Stufen. Ein hölzerner Zuber kam mit Gepolter nachgerollt.
»Hat's dich getroffen?«, schrie Squirrel erschrocken herunter.
»Nein, aber woher kam denn das Wasser?«,
tönte die Antwort aus der Ecke. Squirrel stieg behutsam die erste Treppe hinunter. Unten lief das Wasser über die Diele hin wie ein ruhiges Bächlein.
»Komm, wir gehen zu Suse hinunter. Die macht das alles wieder in Ordnung. Geh nur aus der Ecke hervor«, sagte Squirrel ermunternd. »Es ist nichts Furchtbares.«
Die beiden kehrten zusammen in die Kinderstube zurück, wo Frau Suse von dem Vorfall benachrichtigt wurde. Sie stieg eilends nach dem Estrich hinauf. Gleich darauf wurden die Kinder zu Tisch gerufen. Es war spät geworden während der Unterhaltung auf dem Dachboden. Castella war vor einiger Zeit nach Hause gekommen. Er hatte sich mit seiner Frau unterhalten und von ihr vernommen, in welcher Weise die stille Zeit am Morgen begonnen hatte.
»Das hängt weiter nicht mit dem Gast zusammen«, meinte Castella. »Auch ohne den hätte Squirrel ihre Tat ausführen können, da sie nun einmal den unbegründeten Schrecken vor dem Professor hat. Den hat Fräulein Malva bei ihr mit der Bezeichnung Menschenfeind geweckt.«
»Wie sie nur zu diesem Beinamen kommt«, fragte Frau Castella.
»Etwas seltsam Abweisendes hat er schon«, meinte Castella. »Dass er ein Menschenfeind sei, hat seine Haushälterin herausgefunden und Fräulein Malva mitgeteilt. Diese hat unglücklicherweise das Wort vor Squirrel ausgesprochen, und da sitzt es nun fest. Ich habe noch kein Wort mit ihm gewechselt, seit er im Hause ist, das heißt, er mit mir nicht. Sichtlich geht er mir aus dem Wege. Mir ist es lieb, wenn wir im Hause in keiner Weise mit ihm zu tun haben.«
Castella ging hinüber, um sich mit den Kindern zu Tisch zu setzen. Sie sollten ihm erzählen, wie sie ihren Tag verbracht hatten. In diesen Augenblicken wurde vom Professor eine Mitteilung gesandt. Fräulein Malva ging, um sie in Empfang zu nehmen. Sie trat sehr aufgeregt wieder herein.
»Der Herr Professor lässt Herrn Castella bitten, er möchte Ordnung in seinem Hause schaffen. Ohne dass der leiseste Regen gefallen sei, habe es von der Decke im Zimmer des Herrn Professor so zu tropfen begonnen, dass ihm die Schriften und Bücher beschädigt worden seien.« Sie warf dabei einen Blick auf Squirrel, der deutlich verriet, wo sie die Quelle des Unheils vermutete.
»Weißt du etwas von diesem Vorgang?«, fragte der Vater ernst zu Squirrel gewandt.
»Ja, freilich, Papa. Aber dass es so stark kam, habe ich nicht mit Fleiß gemacht. Wenn es nicht so gekommen wäre, dann wäre es ganz so gewesen, wie es sein sollte. Und du hast ja gesagt, ich müsse dafür sorgen, dass Arthur kein Heimweh bekomme. Nur das habe ich gemacht, sonst gar nichts«, versicherte Squirrel.
»Ich verstehe kein Wort. Erzähl mir klar von Anfang an, was du getan hast«, befahl der Vater. Nun kam der Vorgang deutlich zutage. Squirrel wollte Arthur die Freude bereiten, dass er die Bäche seiner Heimat zu Tal rinnen höre. Suse musste helfen. Sie hatte einen großen Zuber mit Wasser gefüllt, der auf einem Koffer stand. Auf dem Boden war auch ein anderes Gefäß. Das volle wurde so schräg gestellt, dass immer etwas Wasser in das Leere heruntertropfte. Nach und nach sollte Squirrel ein wenig mit den Händen nachhelfen, hatte Frau Suse ihr gesagt.
Alles ging ganz gut, aber wie auch Squirrel mit den Händen nachhalf, Arthur wollte nicht in Entzücken geraten über das bekannte Bachrauschen. Da wusste Squirrel Rat. Es war zu leise, das Rauschen musste viel stärker sein. Sie stemmte sich fest gegen die Kaminwand und stieß mächtig gegen den Zuber, damit das Wasser etwas reicher herausquelle. Da überschlug sich das Gefäß und die ganze Wassermasse kam auf einmal herunter.
Wer wird aber auch Wasserbecher nachmachen wollen? Was ist das für eine tolle Idee von dir, Squirrel?« rief der Vater aus. »Deine Absicht war ja gut, aber solch schreckliches Zeugs darfst du nicht erfinden.« »Ich muss Sie bitten, Fräulein Malva, dass Sie hinaufgehen und in meinem Namen den Herrn Professor um Entschuldigung bitten, ihm auch erklären, wie die Sache gekommen ist und dass ich gerne zu jeder Entschädigung bereit bin.« Fräulein Malva ging und brachte den Bericht zurück. Der Professor habe sich nicht gezeigt und ihr durch Frau Monrad sagen lassen, das Einzige, was er von Herrn Casteller wünsche, sei, dass er ähnliche Vorfälle in seinem Hause verhüten möge. Als sich Casteller am anderen Morgen zum Weggehen rüstete, schärfte er Squirrel nochmals ein, für Arthur eine unterhaltende Gesellschafterin zu sein, aber keine solche nassen Freuden mehr zu erfinden. »Gar nichts derartiges mehr«, fügte er mahnend hinzu, »und bleibt hübsch im Trockenen zusammen und spielt in einer Weise, dass andere auch im Trockenen bleiben können.« Squirrel bezeugte ernstlich, heute werde es ganz anders sein. Wirklich, sollte es heute noch ganz anders kommen. Heute stürzte ihm Fräulein Malva schon auf der Treppe entgegen.
»Es ist entsetzlich, Herr Casteller, und wird immer ärger«, rief sie ihm in höchster Aufregung entgegen.
»Da lässt der Herr Professor sagen, Sie möchten doch gleich zu ihm heraufkommen, um den Höllenlärm mitzugenießen, der über seinem Kopfe tobe. Und das alles wieder von Squirrel veranstaltet, von diesem schrecklichen Kind, das kein Mensch zähmen kann. Es fürchtet sich vor nichts. Alle Drohungen gleiten ab an ihm wie Öl vom Wasser. Freilich natürlich, wenn man sie nie ausführen kann.« »Da haben Sie ganz recht, Fräulein. Leere Drohungen können keinen Eindruck machen«, bestätigte Casteller. »Ich bin überhaupt nicht für Drohungen. Dagegen werde ich entschieden eine Strafe finden, die Squirrel fürchtet. Was hat sie denn jetzt wieder angestellt?« »Da kommt sie. Sie soll es mir selbst erklären. Sie weiß am besten, wie sie dieses neue Spektakel herbeigeführt hat.« Squirrel kam ein wenig zerknirscht heran.
»Es ist nichts Nasses, Papa. Sie waren alle im Trockenen und der Herr Professor auch«, sagte sie kleinlaut.
»Komm, erzähle mir, was du getan hast«, sagte der Vater, das Kind in die Stube führend, wo Arthur sehr erschrocken aussehend in einer Ecke saß. Squirrel hatte sich schon wieder etwas erholt, denn des Vaters Gesicht sah nicht so fürchterlich aus, wie Fräulein Malva gedroht hatte. Er setzte sich.
»So, Papa, nun will ich dir alles erzählen«, begann sie. »Dann kannst du sehen, warum es so kam. Weißt du, Arthur wollte alle Augenblicke wieder traurig werden und das Heimweh bekommen. Aber ich hatte mit den Gärtnersbuben schon etwas vorbereitet, ich brauchte sie nur zu holen. Und wie wir mit dem Domino fertig waren, schaute Arthur schon wieder so traurig an die Wand, weil er dort die Bäume sieht, die wie die seinigen daheim sind. Da habe ich schnell die vier Buben geholt und sie brachten vier Freunde mit. Dann ging ich mit ihnen auf den oberen Estrich und Suse kam und half mir. Sie hatte viele alte Glocken gesucht von den Türen und auch eine große alte Hausglocke war dabei und für mich einen Stecken mit einer Schnur daran, denn ich war der Hirtenbub. Dann haben wir jedem eine Glocke um den Hals gebunden und Arthur musste auf der unteren Diele sitzen und warten. Er wusste gar nicht, was nun kam. Dann sind wir die Treppe heruntergekommen, weißt du, Papa, so wie die Kühe von der Bergweide hinterdrein der Hütebub. Es tönte so schön, alle Glocken die Treppe herunter. Arthur machte ganz erstaunte Augen. Darum sagte ich unten, jetzt könnt ihr hier auf der Weide ein wenig grasen, weil da so schön Platz war und auch, damit Arthur noch ein wenig die schönen Glocken hören könnte. Da kam es den Buben in den Sinn, sich wie die Kühe auf der Weide zu verhalten. Auf einmal machten sie furchtbare Sprünge und stießen die Köpfe aneinander. Weißt du, das waren die Hörner und die Glocken erschollen laut durcheinander. Und dann kletterten sie auf die hohen Koffer hinauf, wie auf Felsen, und sprangen gegeneinander. Denn dort droben waren die Kühe wild geworden und eine sprang über die andere herunter. Oh, es war so furchtbar lustig, als sie das taten.
Squirrel brach in lautes Lachen aus. »Ich begreife den Herrn Professor«,
sagte Casteller, der während der Schilderung mit einiger Mühe sein ernsthaftes Gesicht behalten hatte. »Hast du denn keinen Augenblick nachgedacht, was die Sprünge und das Glockengeschelle für einen Eindruck auf den Herrn Professor machen müssten, der seine Stube gerade unter der Diele hat?« fragte er, als Squirrel sich beruhigt hatte.
»Oh nein, den hatte ich ganz vergessen. Es war so furchtbar lustig anzusehen. Oh Papa, wenn du doch dabei gewesen wärst!«
»Nein, das wünsche ich nun wirklich nicht«, bezeugte der Vater. »Und siehst du, Squirrel, obwohl du wieder etwas Gutes für Arthur tun wolltest, hast du dem Herrn Professor neuerdings einen solchen Lärm über dem Haupt verursacht, dass du ihn dafür um Verzeihung zu bitten hast, und zwar diesmal du selbst, nicht Fräulein Malva, wie es gestern war.«
Squirrel schaute den Vater in unverkennbarem Schrecken an.
Jetzt kam Arthur aus seiner Ecke herbei, und mit reuiger Missetätermiene stellte er sich vor Casteller hin und sagte, »Es tut mir leid, ich habe auch stark gelacht und nicht an den Herrn Professor gedacht.«
»Nein, nein, Arthur, so ist es nicht gemeint«, antwortete Casteller freundlich. »Du hast ja die Sache überhaupt nicht angestellt. Dass du lachen musstest, ist begreiflich. Ich hätte wahrscheinlich auch lachen müssen.«
»Oh ja, Papa, du hättest furchtbar lachen müssen«, bestätigte Squirrel. »Denk nur an die Sprünge und das schreckliche Glockengeschelle und die rasenden Kühe.«
»Nun schweigst du, kleiner Unfug. Bevor du dein Nachtessen einnimmst, gehst du zum Herrn Professor hinauf und bittest ihn um Verzeihung«, befahl der Vater.
»Oh Papa, das kann ich gewiss nicht tun. Oh, das kann ich nicht«,
wimmerte Squirrel. Aber der Vater blieb unerbittlich fest. »Du gehst, Squirrel, es hilft alles nichts, und zwar sogleich gehst du«, befahl er.
»Darf ich nicht für Sie gehen und um Verzeihung bitten, weil ich doch dabei war?«, fragte Arthur schüchtern.
»Nein, Squirrel muss selbst gehen, und nun besinne dich nicht mehr. Komm, hier geht's hinauf.«
Casteller machte die Tür auf und führte Squirrel zur Treppe.
»Oh Papa, ich komme vielleicht nie mehr zurück. Leb wohl«,
stöhnte Squirrel.
»Doch, doch, du kommst schon wieder. Dein Nachtessen wartet doch auf dich. Jetzt frisch«, ermunterte der Papa.
Als die Zimmertür sich schloss und Squirrel allein dastand, schaute sie die Treppe hinauf und seufzte tief. Auf der vierten Stufe setzte sie sich nieder und begann nachzudenken, was sie tun sollte, wenn der Professor sie einsperren würde. Das wäre schrecklich. Und dazu an einem Ort, den sie gar nicht kannte. Oh, der fürchterliche Herr Professor! Was müsste sie tun? Wenn sie noch so laut schreien würde, Suse könnte sie nicht hören. Oh, wie schauderhaft! Squirrel musste ein wenig weinen über ihre Lage in dem unbekannten Versteck. Aber als sie an den Lärm dachte und die Sprünge der tobenden Bergkühe vor sich sah, musste sie auf einmal hell auflachen. In diesem Augenblick öffnete sich oben die Tür der Wohnung und Frau Monrad trat heraus. Squirrel legte den Rest der Stufen zurück und vor die Frau hintretend sagte sie, »Ist der Herr Professor schon im Bett?«
»Nein, das ist er nicht. Erst gehören die kleinen Unheilstifter dahin und andere unnütze Leute, lange bevor die Professoren daran kommen.«
»Was willst du mit dem Herrn Professor?« fragte Frau Monrad dagegen.
»Wollen Sie ihm sagen, es sei mir leid, das mit dem Wasser und mit dem Lärm?«
Squirrel hatte schon den Rückzug angetreten, aber Frau Monrad hielt sie fest.
»Nein, nein, so geht's nicht«, sagte sie. »Geh nur selbst hinein und sage, was du zu sagen hast. So brennend leid wird dir's nicht sein, wenn du noch auf der Treppe lachen kannst wie ein Rohrdömmelchen. Da, spazier hinein.«
Jetzt war's aus. Squirrel musste hinein. Wie musste es ihr da drinnen ergehen, wenn es schon draußen so tönte? Frau Monrad hatte geklopft und dann die Tür zum Zimmer ihres Herrn weit aufgemacht.
»Es ist Besuch da für Sie, Herr Professor«, rief sie hinein und ging.
»Sie wissen, dass ich keine Besuche annehme«, rief der Herr so grimmig zurück, dass Squirrel erbebte.
Sie blieb an der Tür stehen. Jetzt schaute der Professor auf.
Er hatte einen dichten, schwarzen Bart und breite, schwarze Brauen über den Augen, die verwundert auf Squirrel blickten.
»Bist du der Besuch, Kleine?« fragte er.
»Ja, es tut mir leid, dass ich das mit dem Wasser und dem Lärm über ihrem Kopf gemacht habe«, sagte Squirrel so schnell wie möglich und hatte schon den Rückweg angetreten.
»Halt, halt, wir sind noch nicht fertig«, rief der Professor. »Komm zurück hier zu mir her. So. Und nun erkläre mir, warum erfindest du so ungewöhnliche Unterhaltungen? Hast du Freude daran, die Leute zu erschrecken?«
»Nein, nicht darum, aber weil Arthur das Heimweh hatte«, entgegnete Squirrel.
»Sonderbares Mittel gegen Heimweh«, sagte der Professor. »Ist Arthur dein Bruder? Wenn er daheim ist, warum hat er dann Heimweh?«
»Arthur ist nicht mein Bruder, er ist nur ein Gast«, berichtigte Squirrel. »Es ist der Arthur Stein von Lerchenhöhe in der Schweiz«, sagte sie. »Und weil sie ihm seine Heimat genommen haben und er nicht mehr heimgehen kann, gar nie mehr. Und weil er nun keine Heimat mehr hat, darum hat er das Heimweh und ist traurig. Und der Papa hat mir gesagt, ich solle ihm Freude machen, damit er das Heimweh vergisst. Und ich wusste schon, was ihm Freude macht, weil er das alles daheim gehört hat.«
Der Professor hatte nachdenklich zugehört. »Nun fange ich an, deine Taten zu begreifen«, sagte er. »Höre, Kleine, da du alles um deines Freundes willen getan hast, so steht es ihm wohl an, dass er mir auch einen Besuch macht. Er hat sich zu entschuldigen wegen des Lärms, das sag ihm. Ich erwarte ihn morgen.«
»Ja, ich will's tun. Gute Nacht, Herr Professor«, antwortete Squirrel eilig.
»Na, und wie ist's gegangen?«, fragte der Vater, als sich Squirrel mit großem Behagen auf ihrem Stuhl breit machte und in stillem Vergnügen von Papa zu Arthur und dann über den ganzen Tisch sah.
»Oh gut«, antwortete sie tief aufatmend, »aber ich bin froh, dass ich daheim bin. Zuletzt kam es mir wieder in den Sinn, dass er ein Menschenfeind ist.«
»Dass dir doch dieser lächerliche Gedanke nicht mehr aus dem Kopf zu bringen ist«, sagte der Vater. »Ich hoffe, du würdest vernünftig, wenn du den Herrn näher siehst. War er denn so schrecklich?«
»Nein, noch nicht, Papa. Aber als es mir in den Sinn kam, bin ich schnell fortgelaufen, ehe es kam.«
»Erzähle mir, was geschehen ist. Das ist doch etwas Wirkliches. Von deinen Einbildungen wollen wir nichts hören«, äußerte der Vater bestimmt. Squirrel erzählte, wie es ihr ergangen war und atmete zwischendurch immer wieder voll Erleichterung auf.
»Jetzt kommt das Ärgste«, setzte Squirrel auf einmal hinzu, als Castella schon aufstehen wollte, um seiner Frau zu berichten. »Der Herr Professor hat gewünscht, dass Arthur morgen zu ihm kommt, denn er habe auch Ursache, um Entschuldigung zu bitten.«
»Ja, das will ich schon tun«, sagte Arthur.
»Er tut dir nichts, brauchst dich nicht zu fürchten«, meinte Squirrel nun tröstlich, da sie es überstanden hatte.
»Ein sonderbarer Herr muss er doch sein, das zu verlangen«, bemerkte Castella und ging zu seiner Frau, um alles Vorgefallene mit ihr zu besprechen.